Die Karriererückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prasker wird präsentiert von Russinov Immobilien. Du überlegst, eine Immobilie zu verkaufen? Ein Anruf reicht und du wirst bei Russinov Immobilien bestens beraten. Magister Theodor Russinov und sein Team kümmern sich um deine Immobilie, als ob es ihre eigene wäre. Russinov Immobilien. Immobilienverkauf mit Mehrwertgarantie. Alle Infos unter www.russinov.at.
Win today, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Ja. Mittendrin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Leistung, hat er den Leistung. Oh, es
Teil 4 in der großen vierteiligen Serie über den vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska ist endlich da. Der Teil, auf den ich persönlich mich am meisten gefreut habe, das Grande Finale, wenn man so will. Einmal mehr schön, Gerd, dass du dir als vierfacher österreichischer Meister noch einmal Zeit nimmst, um wahrscheinlich den intensivsten Titel deiner Karriere Revue passieren zu lassen.
Sehr gerne, Martin. Ich bin sehr gerne da.
Wie das bei den ersten drei Teilen jetzt auch schon der Fall war und vielleicht gibt's ja dann doch die eine oder andere Person da draußen, die das alles weggebinged hat, werden wir den ersten Teil der Folge auch dazu nutzen, ein klein wenig über den Tellerrand der Titel hinaus zu blicken und möchte da auch ein klein wenig zu etwas kommen, dass jedem Eishockeyspieler und jeder Eishockeyspielerin irgendwann mal bevorsteht, auch wenn man es nicht wahrhaben möchte. Und das ist natürlich das Karriereende. Wann war dir so zum ersten Mal bewusst, dass deine aktive Karriere als Sportler ein Ablaufdatum hat?
Das habe ich eigentlich schon relativ früh gewusst. Ich meine, es gibt ein Leben nach der Karriere oder ein Leben nach dem Sport. Und ich habe immer daneben studiert. Nicht sehr intensiv, aber man hat ja gewusst, oder ich habe gewusst, dass ich natürlich einige Jahre Zeit habe. Ich habe alles ein bisschen angefangen, JUS in Graz, BWL in Klagenfurt und im Endeffekt habe ich dann Kommunikationswissenschaften in Klagenfurt fertig gemacht. Und es war sportlich gesehen, war es für mich in den letzten zwei Jahren definitiv klar, dass der Bernhard Starkbaum hat mich abgelöst und ich habe gesehen, okay, meine Karriere wird irgendwann einmal zu Ende gehen, aber ich war eher so, dass ich gesagt habe, ich freue mich drauf. Also ich freue mich, dass ich endlich einmal einen Sonntag wieder haben kann, dass ich da kein Spiel habe, dass ich Weihnachten auf der Flatnet sein kann. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, also die letzten zwei Jahre waren so, dass das vorletzte Jahr war der Starki schon erster Tormann, wir haben uns aber noch abgewechselt, aber er hat die Playoffs begonnen. Und mein letztes Jahr war ich definitiv zweiter Tormann. Ich habe, glaube ich, noch um die 20 Spiele gespielt, aber es war klar, stark gespielt, unglaublich. Das war es mit meiner Karriere oder ich bin jetzt kein erster Tormann mehr. Und dann ist es mir eigentlich relativ leicht gefallen, dass ich sage, okay, jetzt ist genug.
Du hast im Herbst deiner Karriere zwei großen Persönlichkeiten der Torhüter-Szene zu großen Karrieren verholfen. Einerseits Bernhard Starkbaum und wenn man sich diesen Übergang nochmal vor Augen führt und auch dieses Akzeptieren der Zweierrolle und das ist ja bei vielen nie, also das passiert vielerorts nicht so reibungslos, wie es bei dir und Bernhard Starkbaum den Anschein hatte. War das tatsächlich völlig friktionsfrei oder gab es da dann schon auch noch von dir Avancen, wo du gesagt hast, jetzt probier es nochmal?
Also unser Verhältnis war immer sehr freundschaftlich und also von mir hat es da nie einen Groll gegeben oder irgendwas. Ich wollte natürlich spielen und ich habe das nicht sportlich kampflos aufgeben, aber es war einfach so, dass das letzte Jahr in Villach vom Starki und das erste Jahr in Schweden unglaublich waren. Also ich bin in Villach gesehen und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie er da gut gespielt hat. Und es war für mich eigentlich logisch, okay, diese Übernahme vom Starki hat bereits stattgefunden. Und ich habe natürlich gekämpft, dass ich weiterhin spielen kann, aber es war einfach auch körperlich nicht mehr möglich.
Weil ich gesagt habe, du hast zwei Personen stark beeinflusst in der Torhüter-Szene. Der eine sicher Bernhard Starkbaum, dem du als Mentor bis zu einem gewissen Grad sicher auch eine exzellente Starthilfe gegeben hast. Der andere ist Markus Kerschbaumer. Der ist justament in deiner vierten, letzten Meistersaison zum Torhütertrainer avanciert. Und das verbindet er immer noch mit sehr großer Dankbarkeit. Und es war ihm auch wichtig, dass anzuführen. Wir hören da mal ganz kurz rein, was er mir hat zukommen lassen.
Ich bin Ihnen auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar, dass er mich damals als Damentrainer akzeptiert hat. Mir hat damals der Verein die Möglichkeit gegeben, als Goalie-Coach zu arbeiten. Aber ich habe zuerst mit dem Ski reden müssen, ob er das überhaupt will. Und er hat, was ich mir erinnern kann, Ski, vielleicht musst du mich dann korrigieren. Gleich zugesagt, wir haben uns dann einmal getroffen und haben mal ein paar Ideen ausgetauscht, wie das zwischen uns funktionieren könnte. Und wir sind das erste Mal aufs Eis gegangen und das hat wirklich auf Anhieb funktioniert. Wir haben gleich unser erste Coach und Goalie-Tandem gleich unsere erste Saison als Meister gekrönt. Das war natürlich unglaublich. Wir haben voneinander, glaube ich, sehr, sehr viel gelernt und nochmal, ich bin ihm, den Gerd und natürlich auch den Craig Holst, weil beide mir die Möglichkeit geben haben, mir als Goalie-Coach zu verwirklichen, sehr, sehr, sehr dankbar.
Das ist echt komisch, dass er das so sieht, weil dass er mir dankbar ist, das ist echt unfassbar eigentlich, weil ich meine, ich habe ihm enorm viel zu verdanken. Ja, und dieser Meistertitel, an dem war er maßgeblich beteiligt, weil das ich habe von meinem ersten Titel habe ich einige Jahre gebraucht, bis ich diesen zweiten Titel in Villach holen habe dürfen. Und das war, weil ich einen Dormantrainer gehabt habe in Villach wieder. Und das sind so kleine Schrauben, Kleinigkeiten, an denen er gedreht hat. Und ich habe mich mit ihm einfach jeden Tag ausgetauscht. Und er hat einfach jeden Tag mir zugeschaut, meine Spiele und auch meine Trainings beurteilt und an Kleinigkeiten gearbeitet mit mir. Und das hat einfach so einen unfassbar großen Unterschied gemacht. Und dass er jetzt sagt, danke, dass ich da dabei war, das ist eigentlich sehr komisch, weil ich ihm einfach so viel zu verdanken habe. Und da, ab diesem zweiten Meistertitel habe ich, glaube ich, meine stärksten 3 Jahre gehabt in meiner Karriere.
Wie sah dieses Fallen aus und wie bist du generell mit dieser Situation dann eben auch umgegangen, weil ich stelle es mir schon kurios vor, dass der langjährige Weggefährte als Teamkollege auf einmal so eine Art Vorgesetzter dann auch wird als Torhütertrainer, der dir sagt, wie es richtig geht?
Also ich glaube, dass das Verhältnis Dormann-Trainer zum Dormann kein Verhältnis ist, angestellter Chef. Also es ist sicherlich ein freundschaftliches Verhältnis und der Head Coach, den du hast, das ist dein Chef und aber ich glaube, dass da der Dormann-Trainer definitiv ein Freund sein sollte von dir, der natürlich dir nicht nur Zuspruch gibt, sondern der dich auch kritisiert oder der dir Sachen sagt, die du besser machen kannst, aber ich habe von der ersten Minute an eigentlich überhaupt, was heißt überhaupt kein Problem, sondern ich war froh, dass da jemand ist. Ich habe mit ihm natürlich die Jahre davor auch zusammengearbeitet, aber da waren wir Kollegen und er hat sich immer schon viel damit beschäftigt. Also er hat, glaube ich, diesen Plan gehabt, einmal Dormann-Trainer zu werden. Ich glaube, dass er, so hat er mal gesagt, er hat gewusst, dass er auch durch seine Körpergröße kein Starting-Goalie sein kann in der Liga. Und er hat sich immer schon viel mit Coaching beschäftigt, viel mehr als ich. Also ich immer die Drills vom Allaire angeschaut und mitgeschrieben, aber er hat sich da richtig intensiv befasst damit, hat Bücher gelesen, hat sich fortgebildet, hat dann auch später Ausbildungen gemacht. Und für mich war das vom ersten Tag an einfach was Positives. der Trainer, also der Torwarttrainer Markus, ist aufs Eis gegangen und hat was vorbereitet gehabt und hat gesagt, schau, an dem arbeiten wir heute, probier das und das. Und ich meine, du willst ja als Torwart besser werden. Und das waren alles logische Sachen. Und von außen, er ist ja da praktisch ein Außenstehender gewesen, hat da natürlich ganz andere Sachen gesehen. Und oft ist es beim Torwart, geht es da um Kleinigkeiten und an denen hat er gearbeitet mit mir.
Wir kommen noch im Detail auf die Saison 2005, 2006 auch zu sprechen. Alles, was sich dort auch zugetragen hat, aber weil du gesagt hast, eine der wichtigsten Stellschrauben war eben die Verfügbarkeit eines Tormann-Trainers. Gab es da von dir und von Markus Kerschbaumer die Jahre davor ein Lobbying gegenüber der Vereinsführung? Bitte, bitte, gebt uns einen Tormann-Trainer. Beziehungsweise wie ist es dann zustande gekommen? Weil das eben in Österreich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht Usus war.
Der Markus war definitiv einige Jahre lang der einzige Tormann-Trainer in Österreich. Das war, da war vielleicht schon ein Vorreiter. Ich glaube, das ist nicht von uns ausgegangen. Ich glaube, dass das Wenn von Markus ausgegangen ist, dass er mit dem Verein geredet hat und gesagt hat, hey, könnt ihr euch das vorstellen? Und Villach war dem positiv gegenüber aufgeschlossen. Und ich meine, es ist ja jetzt absolut undenkbar, dass eine Mannschaft keinen Tormann-Trainer hat. Mittlerweile gibt es bis in den Nachwuchs runter Tormann-Trainer. In der Schweiz war das ja schon 30 Jahre, das war immer so in der Schweiz. Und deswegen hat die Schweizer immer wieder NHL-Tormänner rausgebracht, weil das natürlich einen Unterschied macht, ob du in deinen Jugendjahren einen Trainer hast, der dir wirklich Sachen beibringt oder nicht. Und Villach war ein Vorreiter und der Markus hat in Villach seine ganz großartige Tormann-Trainer-Karriere starten dürfen.
Und ist jetzt auch zu Recht dort, wo er jetzt eben arbeitet, nämlich in Diensten von Red Bull Salzburg und mit all den Möglichkeiten, die er dort auch, was die Akademie so bietet, hat sicherlich gut aufgehoben. Gibt es dieses Zitat von ihm, er hat da jetzt seinen Spielplatz für Goalies und das ist ihm nach all der harten Arbeit und all den auch Entbehrungen, sei ihm das tatsächlich von Herzen gegönnt und die Salzburger Torhüter, da gibt es tatsächlich einen Effekt, das durften wir, glaube ich, statistisch vergangenes Jahr auch mal belegen, seit er dort wirkt und eben nicht mehr in Villach, sind in Villach die Save Percentages runtergegangen und jene in Salzburg deutlich nach oben. Also es gibt tatsächlich einen Markus Kerschbaumer-Effekt für all diejenigen da draußen, die noch zweifeln, ob gutes Goalie-Coaching tatsächlich was bringt. Ja, das tut es. Das hat es auch bei dir getan, weil du dann auch mit Fortdauer deiner langen, erfolgreichen und letztlich von 4 Titeln gekrönten Karriere auch immer mehr Rekorde aufgestellt hast. Du warst lange Zeit der Rekordhalter mit den meisten Spielen, du warst lange Zeit der Rekordhalter mit den meisten Siegen. Der Lang- und Vielspieler Jean-Philippe Lamoureux hat dich dann in beiden Kategorien abgelöst und wird diese Saison dann auch dazu nutzen, diese Rekorde, die er jetzt innehält, in noch größere, höhere Sphären zu schieben. Aber war dir sowas bewusst und vielleicht sogar auch wichtig, zumindest für ein paar Jahre Inhaber von Rekorden zu sein?
Überhaupt nicht. Ich war ein Spieler, mir hat die Tabelle interessiert. Ich wollte vom KAC sein. Ich wollte nicht abgeschlagen sein irgendwie, weil wir haben ja doch immer wieder Phasen gehabt, wo es nicht so gut gelaufen ist. Aber Rekorde waren mir immer überhaupt nicht wichtig und vor allem waren mir zum Beispiel auch Shutouts nicht wichtig.
Ich gab 19 an der Zahl, 18 für Villach, 1 für den KAC.
Aber es hat Spieler oder Tormänner gegeben, die viel mehr Shutouts gehabt haben. Aber bei mir war es immer so, wenn wir mal 4-0 vorne waren, bei mir ist die Konzentration runtergegangen. Also es war mir nicht wichtig, ob wir 4-1 oder 4-0 gewinnen. Und ja, das war einfach so eine persönliche Eitelkeit. Also es hat da, wenn dann teilweise hat es ja dann in Holz die Zeiten noch die vierte Linie gegeben, die wirklich mit 18-Jährigen bestückt war, die einfach Spielpraxis gesammelt haben. Und wenn wir dann einmal weit vorne waren und die vierte Linie dann spielen hat dürfen und wir haben dann 2 Tore gekriegt und die Partie ist halt nur 6-2 ausgegangen und nicht 6-0, war mir das immer vollkommen egal.
Nachdem mir bei Winter Day Hockey O'Clock natürlich nichts dem Zufall überlassen wird, sind natürlich auch viele, viele Zahlen deiner erfolgreichen Karriere ausgehoben worden und einfach nur mal nach Gefühl. Was glaubst du, gegen welche Mannschaft du am öftersten in deiner Karriere ein Shutout feiern konntest. 19 an der Zahl waren's. De facto mehr als ein Viertel deiner Shutouts mit 5 hast du gegen einen Verein feiern dürfen.
Also es war nicht Klagenfurt. Wir haben da zwar unglaubliche Serien gehabt und sehr viel gewonnen, aber gegen Klagenfurt habe ich nur einen Shutout gehabt. Dann würde ich einmal, ich sage Linz.
Es waren die Moser Medical Graz 99ers. 5 Shutouts an der Zahl gegen die 99ers, 3 gegen den HCI, 3 gegen Red Bull Salzburg, 2 gegen Wien und Linz, einmal gegen den DEK Schelander für den KAC, einmal gegen Zell, einmal gegen den KAC und einmal gegen Ljubljana, damit auch hier der Vollständigkeit Genüge getan ist. Was du in einem der vorangegangenen Teile auch erwähnt hast, ist, dass du nie ganz so schlecht mit dem Stock warst. Ich glaube, es gibt bei jedem Goalie dann auch mal Hoppalas und die Scheibe wird da nicht so gespielt, wie sie gespielt werden sollte. Aber du hast in deiner Karriere tatsächlich 9 Scorerpunkte aufs Konto bekommen und in einer Saison, nämlich 2008, 2009, und das reiht sich auch in diese 3 besten Jahre deiner Profikarriere ein, wie du selbst tituliert hast, hast du sogar 3 Assists in nur einem Jahr aufs Konto gepackt. Ein Empty-Net-Tor war dir nie vergönnt, aber als Vorbereiter konntest du insgesamt 9-mal glänzen. War dir das bewusst, dass es so viele Scorer-Punkte gab?
Also ich muss da ein bisschen, das muss ich ein bisschen einschränken. Ich glaube nicht, dass das Stickhandling oder das Spiel mit der Scheibe meine Stärke war, aber ich bin ein bisschen besser geworden. Ich bin gerade in Amerika, haben wir da viel mit Passspiel und so weiter gearbeitet. Also gut war ich da, glaube ich, nicht, aber ich habe mich im Laufe meiner Karriere auf das konzentriert, was ich kann und habe hinterm Tor relativ einfach spielen probiert. Das mit den Assists hat natürlich auch immer was damit zu tun, ob du vielleicht einmal einen Flügel hast, der schnell ist, wenn du dem einen Pass gibst, dass der dann was macht. Aber das ist eigentlich etwas, was mir weder bewusst war, noch, glaube ich, irgendwie gezielt gemacht worden ist. Ich glaube, viele Assists bei Tormännern passieren einfach.
Inwieweit hast du darauf geachtet, wer dir die Buden macht?
Fast überhaupt nicht. Ich bin sicher nicht dafür bekannt, dass ich viele Spieler kenne und dass ich weiß, der mit einem linken Schläger, mit einem rechten Schläger, mit was für einem Eisch er spielt. Weil es gibt ja wirklich Tormänner, die alles über andere Spieler wissen, über ihre Gegenspieler. Mir war das immer relativ egal. Ich habe zwar gewusst, wenn eine erste Linie am Eis war, das hat man sofort gemerkt, weil der Druck einfach extrem groß war. Aber es hat nur ganz, ganz wenige Spieler gegeben, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, der ist jetzt da am Eis, da muss ich extrem aufpassen.
Es gab einen Spieler, der es geschafft hat, dir in einer Partie 4 Gegentore einzuschenken. Wer könnte das gewesen sein? Das ist noch eine grobe Erinnerung.
Also irgendwann war es einmal ein Nick Zupančič in Bled, das war noch die Alpenliga, das war in den 90er Jahren. Andere würden mir jetzt nicht einfallen.
Warren Norris. Am 17. November 2009, damals in Diensten der 99ers, hat dir 4 Tore in einem Spiel eingeschenkt. Schließt dann auch wieder gewissermaßen einen Kreis, dass es nur einmal in der großen Karriere des vierfachen österreichischen Meisters, der gerade für ein 4-Folgen-Spezial bei Winter Day Hockey O'Clock zur Verfügung steht, 4 Tore oder 4-mal beim selben Spieler hinter sich greifen musste. Bringt mich natürlich zur Frage, bei wem du glaubst, dass er in seiner Karriere am öftesten gegen dich getroffen hat. Und glaub mir, diesen Spieler kennst du. 30 Mal hat er es geschafft, die Wand namens Gerd Prohaska zu überwinden.
Also wer mir viele Tore geschossen hat, war glaube ich der Dieter Kalt oder der Thomas Koch, nehme ich mal an.
Mike Craig.
Mike Craig, wow. Okay, wundert mich nicht.
Wenn man lange spielt, hat man viele Rekorde, aber natürlich auch viele Serien, viele Unserien und viele Spieler, bei denen du vielleicht das Eizel mehr motiviert bist, dass sie dir kein Tor machen. Und wir haben im Vorgespräch und in der Vorrecherche dann auch mitgenommen, du wolltest unbedingt wissen, wie oft Heimo Lindner gegen dich getroffen hat, oder dass es dir in Derbys besonders wichtig war, dass Heimo Lindner, ein sehr, sehr guter, nicht nur Jugendfreund, sondern auch immer noch Freund von dir, gegen dich nicht trifft. Was glaubst du, wie viele Derby-Tore Heimo Lindner gegen dich erzielt hat?
Ich glaube, dass es kein Derby-Tor war.
Kein einziges. Er hat auch überhaupt nie ein Derby-Tor erzielt.
Okay, dass er überhaupt kein Derby-Tor geschossen hat, habe ich nicht gewusst. Aber ich kann mich damals erinnern, damals hat er in Klagenfurt wieder unterschrieben. Ich war logischerweise in Villach und mir war das überhaupt nicht recht, weil er ein ganz gefährlicher Spieler war. Er war so talentiert und sein Handgelenkschuss war einfach ein Granaten. Das war, also, und ich habe mir echt gedacht, boah, ich mag jetzt ehrlich gesagt nicht, dass der mir jetzt ein paar Derby-Tore schießt. Also ich war, ich habe natürlich auch nicht gern gehabt, wenn man andere überhaupt ein Derby-Tor zu kriegen, aber beim Heim habe ich gedacht, na, das, ich muss mich da, also ich war, glaube ich, mit dem Zeitpunkt, wo der in Klagenfurt unterschrieben hat, war das mein Ziel, dass er mal kein Tor schießt.
Von all den Dingen, die sich zugetragen haben, und ein paar der Rekordwerte habe ich dir jetzt auch genannt, einen heben wir dann noch für die Meisterschaftssaison 05-06 auf, weil das irgendwie so klein wenig auch der Tonesetter war, sage ich jetzt mal. Wo rangiert diese unfassbare Siegesserie in Kärntner Derby? 17 aufeinanderfolgende Derbys gewonnen, eine Serie, der es unfassbar schwer wird, überhaupt vielleicht wieder eine zweistellige Winstreak dann auch zu feiern. Wenn man so lange gegen den Erzrivalen unbesiegt bleibt, ist das die Serie, die Rekordserie, auf die du das bedeutungsschwangere Wort Stolz, ist immer schwierig, aber ist das etwas, das dich stolz macht oder sogar am stolzesten?
Ganz sicher ist das etwas, was mich riesig, riesig stolz macht. Ich meine, es war eine Zeit, ich habe als Klagenfurter in Villach gespielt und ich habe, ich weiß nicht, ob das die Leute wissen, ich habe immer in Klagenfurt gewohnt. Ich habe ein, zweimal habe ich mal ein Zimmer oben in Villach genommen, aber ich bin eigentlich immer gependelt. Das hat mit dem Andi Buschnik angefangen, wir sind hinterher gefahren. Und wenn du dann über fast zwei Jahre so dominant in Kärnten bist, das war einfach gewaltig. Also ich bin in Klagenfurt, ich bin immer mit einem VSV-Auto umgefahren und ich habe hin und wieder Kratzer im Auto gehabt oder die Leute haben irgendeine wilden Gesten ins Auto reingezackt. Und diese 17 Siege, das war schon etwas, ich war einfach sehr relaxed. Es war, wir waren die Helden im Kärntner Eishockey über eine so lange Zeit und vor allem auch, wie wir die Spiele gewonnen haben. Wir haben teilweise, waren wir hinten und hatten dann Wolfi Kromp von hinterm Tor irgendwie dem Werner auf den Fuß geschossen und den Ausgleich geschossen und so. Also wir waren einfach, wir haben einfach die Derbys nicht verloren und das war etwas, auf das bin ich mächtig stolz und ich glaube, dass alle Fans sich unglaublich gern an die Zeit erinnern, weil es einfach so erfolgreich war für einen Villacher Sport.
Zu welchem Zeitpunkt ist einem bewusst geworden, hoppla, wir haben da jetzt eine recht ordentliche Serie, weil dass man mal drei Derbys in Serie gewinnt, vier Derbys, das war in der Vergangenheit und das wird wahrscheinlich auch künftig jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich sein. Aber was war so der Punkt, wo man sich dann auch im Villacher Team, das noch dazu mit richtig vielen Villachern damals auch bestückt war, gedacht hat, hoppla, da passiert, glaube ich, gerade Besonderes.
Ich glaube, dass es da keinen genauen Zeitpunkt geben hat, aber du gewinnst ein Derby, du gewinnst zwei, du gewinnst drei, vier in Serie und in den Zeitungen wird es, ich meine, Kärntner Derby, da wird einfach geschrieben und wann ist der erste Sieg des KAC fällig und warum gewinnt Villach wieder? Und ich kann mich erinnern, wir haben eine Mannschaftsfeier gehabt, wo die Fans eingeladen waren und ich war eigentlich, wir waren eigentlich immer, oder ich war immer sehr, ich habe das nicht so gefeiert, wenn wir eine Serie gehabt haben oder so, aber da haben wir gerade den 10. Sieg gehabt und wir waren uns da wirklich sehr bewusst, was wir da erreichen und wie unglaublich das ist. Wir haben da als Mannschaft drüber geredet und Wahnsinn und wie lange das noch andauern wird. Und das war schon eine unglaubliche Sache. Und diese Serie hat natürlich irgendwann zu Ende gehen müssen. Und das war irgendwie für mich ein sehr kurioses 18. Spiel, das wir da gehabt haben, weil wir da eigentlich dominiert haben. Das war in Villach und es war im KC, da war der Enzenhofer, der hat, glaube ich, 50 Schuss abgewehrt. Ich glaube, ich traue mich zu sagen, wenn der Magic Werner damals gespielt hätte, hätten wir die Partie gewonnen. Aber Enzenhofer ist da auf seinem Kopf gestanden und hat Unfassbares geleistet und ich glaube, wir haben 2-1 verloren.
Klassisches Heißlaufen eines Torhüters, wie du es auch so oft beschrieben hast. Wir haben, glaube ich, ganz gut eingeordnet, was statistisch an Großem in deiner Karriere passiert ist, auch wie es dann letztlich zum Karriereende, dem sich Abzeichnenden gekommen ist. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir zum ganz großen Highlight dieser Serie über den vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska kommen, nämlich den legendären Titel Nummer 4. Das machen wir nach einer ganz kurzen Pause hier bei Winter Day Hockey O'Clock.
Winter Day Hockey O'Clock. Du bist auf der Suche nach Immobilienprofis, die von exakter Marktwertschätzung bis hin zu perfekten Vermarktungsstrategien ein breites Portfolio bieten? Dann bist du bei Russinov Immobilien genau richtig. Immobilienexperte Magister Theodor Russinov und seine Frau Magistra Katja Russinova, ihres Zeichens Verkaufspsychologin im gemeinsamen Immobilienunternehmen, bilden die Speerspitze eines professionellen Teams, das ganz nah an den Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen operiert. Ob im neuen Standort in der Feldkirchner Straße 46 in Klagenfurt oder auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die Beratung ist überall so maßgeschneidert, dass man sich als Kunde oder Kundin beim Verkauf seiner Immobilie entspannt zurücklehnen kann. Alle Infos unter www.russinov.at oder in den Shownotes dieses Podcasts.
Win today, Hockey O'Clock. Zurück bei Win Today Hockey O'Clock, zurück mit dem vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska, zurück mit deiner Liebsten. Eishockey-Erinnerung, Fragezeichen?
Absolut. Wenn ich an Eishockey zurückdenke, denke ich an meinen vierten Titel oder den zweiten in Villach. War der größte Titel und der schönste Titel.
Ich habe mal einen Weggefährten auch aus der damaligen Saison gebeten, diesen Titel und vielleicht auch die Person Gerd Prohaska ein klein wenig einzuordnen. Und das ist nicht ganz ohne Zufall der letzte Mann, der an dieser Stelle eine so lange Serie gewidmet bekommen hat, nämlich Markus Peintner, der ist im vergangenen Dezember und Januar, also über den Jahreswechsel hinweg, für insgesamt 6 Folgen und 10 Stunden hier Rede und Antwort gestanden. So lange werde ich dich nicht malträtieren. Es sind ja auch nur 4 Teile, die wir gemeinsam dann aufnehmen dürfen. Aber Markus Peintner mal über diese Saison und auch über den vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska.
Hallo Martin, zum Thema Gerd Prohaska. Ich glaube, das ist der Eishockeyspieler mit den meisten Spitznamen. G-Daddy, G-Dog, Prohe. Die Liste geht noch sehr lange. Ich war in einer glücklichen Situation, dass ich ein paar Jahre mit ihm zusammenspielen durfte. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass wir in Villach Meister wurden. Meiner Meinung nach war er sogar der wichtigste Spieler in unserem Team. Er hat uns eigentlich extrem viel Kompaktheit in unser Spiel gebracht und hat uns sehr viele Spiele gerettet. Der G war ein bisschen ein untypischer Torhüter. Goalies arbeiten sehr viel individuell und machen ein bisschen ihre eigenen Geschichten. Der G war in der Kabine ein extrem wichtiger Charakter. Der war eigentlich bei jedem Plätzchen dabei. Der Meisterplätzchen ist natürlich von ihm ausgegangen. Er hat sich extrem viel eingebracht ins Team. Er war ein sehr, sehr lustiger Charakter, der eine gute Balance gehabt hat zwischen jetzt können wir eine Gaudi machen, jetzt können wir Spaß haben, jetzt kann es vielleicht ein bisschen lockerer sein, aber auf der anderen Seite war er sehr, sehr professionell und finde es sehr beeindruckend, was für ein Weg er gegangen ist. Er war ja nicht wirklich so, dass er in früheren Jahren, dass er der Top-Goal in Österreich war, das hat es andere gegeben. Aber, glaube ich, auch mit seiner Einstellung hat er seinen Weg gemacht. Er hat immer an sich geglaubt und, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil war dann auch der Greg Holst, der ihm das Vertrauen geschenkt hat, der Markus Kerschbaumer, der ihn wirklich sehr individuell vorbereitet hat auf diese Situationen und auf seine weitere Karriere. Und schlussendlich braucht man die Leute, die an ihn glauben, aber der Wichtigste ist noch der Spieler selber. Ohne dessen Einsatz wird es auch keine lange Karriere geben. Der G hat das vorgezeigt, was man schaffen kann, wenn man vielleicht ein bisschen unter dem Radar fährt. Ich glaube, er hat eine beeindruckende Karriere hinter sich gebracht und für mich war es einfach nur eine schöne Zeit und vor allem eine lustige Zeit mit dem G. Und in dem Sinn, G, danke für den Meistertitel.
Es ist kein ganz großer Spoiler-Alert, dass er in der Saison 05-06 mit dir einen Meistertitel feiern durften und sich auch bedankt hat. Ich mag das immer sehr, sehr gerne und werde auch nicht müde, das an dieser Stelle zu betonen. Wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen und da sind schon sehr, sehr viele Worte des Lobes und auch der Anerkennung mit dabei gewesen. Wie ging's dir damit, Markus Pintner dann auch in deinem Team zu haben und nicht mehr als Gegner?
Der Markus war ja einer der größten und erfolgreichsten Spieler, die es in Österreich je gegeben hat, muss man ganz ehrlich sagen. Er hat, glaube ich, du wirst mich korrigieren, aber 3 Titel hintereinander gefeiert. Linz, Wien. Das Jahr drauf in Wien und das Jahr drauf in Villach.
Right time, right place.
Naja, wobei ich sage, er hat sich die Mannschaften schon ausgesucht. Also er war einer der gescheitesten Spieler, ein ganz harter Arbeiter. Er hat einfach das System, du hast ihn in der ersten, zweiten und dritten Linie, vierte hat es damals noch nicht so gegeben, aber du hast ihn in jeder Linie spielen lassen können, auf jeder Position, Center, Flügel, egal was. Er hat einfach das Spiel gut gelesen, er hat den Mitspieler besser gemacht und er war ein irrsinnig erfolgreicher Spieler. Was er angesprochen hat, ich meine, es ist echt immer schön, wenn man sowas hört, es ist viel Lob dabei, hört man natürlich gern, aber wir haben viel darüber geredet, was man für einen Spaß oder wie lustig ich war oder was man für Pranks gemacht haben in der Kabine. Aber der andere Teil war, glaube ich, dass ich schon ernst sein habe können, ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, aber wir haben schon ein gutes Kretzel in der Kabine gehabt. Es gibt immer wieder Probleme. Ja, es gibt Unstimmigkeiten oder vielleicht kleine Streitereien zwischen Spielern oder es passt nicht, man fängt an zu verlieren und das System funktioniert nicht, die Harmonie mit dem Trainer stimmt nicht. Und da braucht es einfach Spieler, die dann, man macht einmal ein Meeting, und Spieler, die das Richtige sagen oder an den richtigen Schrauben drehen und einfach das Negative in was Positives umdrehen. Und ich glaube, dass ich da schon immer dabei war, dass die Kabine funktioniert. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich da der führende Part war, aber es hat an Herbie Humberger gegeben, an Mike Stewart, in früheren Jahren an Tom Searle, der das auch mit Ruhe gemacht hat. Ich glaube, dass es solche Charaktere in einer Kabine unbedingt braucht. Und das sind auch ganz wichtige Teile, wenn man Erfolg hat oder wenn eine Mannschaft dann einen Meistertitel holt.
Du hast angesprochen, im letzten Teil, auch vielleicht im größten Karrieretief, dass diese Mannschaft 2004, 2005, wo du auch dann in deiner Karriere als nomineller Starter die wenigsten Spiele absolviert hast und die dann auch letztlich im Halbfinale clean gesweept worden ist von den Vienna Capitals, dass da einfach viele Dinge nicht gepasst haben, dass die Imports vielleicht nicht ganz so gut waren. Und zu dieser Saison 2005, 2006, und da passt dann eben auch ein Markus Pintner perfekt dazu, gab's diese, im Englischen würde man sagen, Talent Infusion. Es gab tatsächlich eine Infusion mit auch frischem Spielerblut. Den allermeisten wird wahrscheinlich Danny Bousquet in den Sinn kommen. Markus Pintner wechselt an die Drau. Es gibt auch im Tor Veränderungen, weil dein Backup nicht mehr nach Jagen Markus Kerschbaumer ist, sondern eben Patrick Machreich, Frank Holz, der weiterhin das Zepter da noch schwingt. Wie war diese Offseason für dich zu sehen? Hoppla, da bewegt sich was.
Ja, da muss ich eben zuerst auf diese Seuchensaison, Horrorsaison vor Meistertitel eingehen. Rainer Divis kommt, unsere Mannschaft ist aber weiterhin nicht gut. Es gibt dann, hat eben den Lockout gegeben und es kommen zwei, drei NHL-Spieler und wir schaffen es, glaube ich, erst mit dem letzten Spiel, dass wir in die Playoffs reinrutschen, unter KHC-Hilfe. Und die Playoffs startet Rainer Divis. Und ich bin dann erst im letzten Spiel gegen die Vienna Capitals im zweiten Drittel oder so reinkommen. Es war eine Saison, Rainer Divis kommt, ich bin 5 Monate gefühlt komplett abgemeldet, spiele keine Partie. Und gegen Ende der Saison, letzten 11 oder 12 Partien, kriege wieder die Chance, weil sich Rainer Divis verletzt. Und man muss sich vorstellen, ich bin von den Fans ausgepfiffen, abgeschrieben, ich selbst denke über mein Karriereende nach und ich kriege dann die Chance, dass ich gegen Ende der Saison wieder spielen darf und habe, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt. Ich glaube, wir haben aus diesen 11 Partien 9 Siege und auch Unentschieden gehabt oder so in die Richtung. Also ich habe wirklich wieder performt und ich habe gesehen, okay, ich kann es noch immer. Ich weiß, dass das Stu damals gesagt hat zu mir, G, ich sag da ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass du so zurückkommen kannst, weil es einfach, ich bin daran nicht zerbrochen, zumindest nach außen hin nicht. Es hat schon seine Spuren hinterlassen, dieses schwierige Jahr für mich, aber ich bin eigentlich wieder zurückgekommen und das hat der Verein gesehen. Und es war dann so, Rainer Divis ist wieder in die NHL gegangen oder nach Amerika und sie holen eigentlich als Starting Goalie den Patrick Machreich. Also ich war nicht vorgesehen, dass ich da Starting Goalie bin, aber durch diese letzten Partien, die ich da in dieser schwierigen Saison eigentlich wieder performt habe, habe ich die Möglichkeit gesehen, dass ich in Villach bleiben kann. Ich habe ein Angebot damals aus Wien gehabt. Aber was du angesprochen hast, ich habe gesehen, dass unglaublich gute Spieler wieder zurückkommen. Ich glaube, es war Kaspitz, der zurückkommen ist, definitiv ein Markus Beintner, der Pfeffer Thomas. Das heißt, ich habe gesehen, Villach hat heuer eine starke Mannschaft und das war in der solchen Saison einfach nicht der Fall. Und ich habe mir gedacht, jetzt hat Villach eine starke Mannschaft, ich gehe jetzt nicht weg. Ich möchte in der Mannschaft bleiben, mir taugt es da und ich weiß, dass ich gut spielen kann. Und mit Greg Holst war definitiv ein Trainer da, der mir vertraut hat und der an mich geglaubt hat. Und das war meine Entscheidung, dass ich gesagt habe, ich bleibe in Villach.
Was bei Greg Holst so spannend ist, und er hat es dann auch Jahre später auch an dieser Stelle zugegeben und auch immer wieder dann im direkten Gespräch, hat immer gesagt, bin ich der größte Taktiker. Aber was ich konnte, ist Leute motivieren und die richtigen Knöpfe drücken, pushing the right buttons. Inwieweit war es in dieser Saison auch wichtig, genauso einen, ich nenne es jetzt mal, Gefühlstrainer wie Greg Holst zu haben und nicht so einen Taktikschleifer?
Als Blair McDonalds von Greg Holst abgelöst worden ist, kann mich an die Situation erinnern, Greg Holst kommt zum ersten Mal in die Kabine und sieht mir am Radl sitzen und sagt, Servus Gerd, you can be the best goal in the league, you have to believe in yourself. Und dann ist er rausgegangen. Und das mit seiner, wenn jeder, der den Greg Holst kennt, weiß, was der für Feuer in seiner Sprache hat und in seinen Augen, wenn er über Eishockey redet und über eine Person. Und das ist, ich weiß, dass das definitiv ein ganz großer Vorteil von ihm war als Coach, dass er einfach Spieler motiviert hat, an Spieler geglaubt hat und dass er das Beste aus den Spielern ausgeholt hat. Das war mir vielleicht damals gar nicht so bewusst, aber wenn ich jetzt zurückdenke, weiß ich, dass ein Trainer, der hinter einem Spieler steht und ihm positive Energie gibt und nicht kritisiert, was der erreichen kann.
Jetzt gibt's auch im Sport oft diese Floskel, die, wenn man sie runterbricht, dann auch entfloskelt werden kann, dass einen Competition besser macht. Und möchte es auch an einer Person aufhängen, nämlich die des Danny Bousquet, wo wir dann später rausgefunden haben, wer der fucking Topscorer in der Liga ist. Und ich habe auch mit Markus Peintner bei der letzten langen Interviewserie mit ihm über ihn gesprochen, hat gesagt, so ein ganz unscheinbarer, einen der Schleicher bezeichnet, der aber halt aus dem Nichts da drei Tore machen kann und du nicht weißt, wie das funktioniert hat und wie er das angestellt hat. Wenn man jetzt tagtäglich gegen so jemanden trainiert, agiert, inwieweit hat dich das auch verändert, besser gemacht? Wie war es auf einmal auch generell gegen diese viel tiefer und stärker besetzte Villacher Mannschaft zu gehen?
Also man hat in dem Meisterjahr sofort gesehen, was da für tolle Qualität drinnen ist. Auch Markus Peintner am Eis, der hat damals so eine positive Ausstrahlung gehabt. Tom Pfeffer zwar ein extrem ruhiger Spieler, aber das war einfach ein großer Spieler, der Ruhe ausgestrahlt hat in der Verteidigung. Und dann die Imports, Danny Gauthier, der war damals einer der besten Spieler in Österreich. Und wir haben dann einen Danny Bousquet gekriegt, von dem wir nicht gedacht haben, dass der zwei Tore schießen wird in der Saison, weil er der unfitteste Spieler war, den ich je gesehen habe. Aber der hat einfach so perfekt in diese Mannschaft gepasst und hat mit seinen Händen Unfassbares geleistet, vom ersten Tag an eigentlich. Und du merkst in einer Mannschaft sofort, wenn du siehst, dass da Potenzial drinnen ist, wenn du diese Klasse spürst, das spürst du bei jedem Training, was da möglich ist.
Ich möchte diese Saison 2005, 2006 noch ein klein wenig auch zeithistorisch einordnen, weil es mehr als nur eine angekündigte Wachablöse war. Die Salzburger im Vorjahr noch abgeschlagen Tabellenletzter hatten für 2005, 2006 extremst aufmunitioniert, haben sich seither auch zum Rekordchampion der Ebel- bzw. Eis-Ära auch gekrönt und dieses jahrelange Trio, Wien jetzt in der einen Meistersaison vielleicht ausgenommen, das sich matchte mit Villach, Linz, Klagenfurt, wurde auf einmal von einem vierten Team nicht nur herausgefordert, sondern dort war klar, Salzburg macht das alles, um dauerhaft Titel zu gewinnen. Wie hast du diese Phase, auch diesen Sommer verfolgt?
Also erstens einmal habe ich mich extrem auf mich konzentriert und habe geschaut, dass ich in einer super körperlichen Verfassung bin. Ich habe aufgrund der schlechten Saison habe ich einfach geschaut, dass ich alles dem Eishockey unterordne und mich wirklich auf mich konzentriert. Aber man hat natürlich gesehen, auf der einen Seite hat Villach aufgerüstet und gute Spieler geholt, aber was Salzburg gemacht hat, war ja Wahnsinn. Es war Martin Ulrich, Dieter Kalt, Matthias Dratnik, das war ja gespickt mit den besten Österreichern, die es gegeben hat. Ja. Und wir haben alle gewusst, okay, da ist ein neuer Player in town. Was aber für uns Villach wieder sehr gut war, wir waren wieder die Underdogs. Es war Salzburg, es war vorprogrammiert, dass die eigentlich Meister werden und wir waren die Underdogs und haben eigentlich ohne Druck aufspielen können. Und da haben wir uns eigentlich immer schon am leichtesten getan.
Der ganze Salzburg-Roster liest sich wie das Who is Who, nicht nur damals, was die österreichischen Kräfte fortgeschritteneren Alters und auch die Jüngeren anbelangt. Da waren schon die Martin Margitsche dieser Welt und Martin Graber-Meyers drinnen. Marco Pewal so quasi als Mittelbau, Dieter Kalt als erfahrene Kraft eben, Ulrich, Tratnik und ein junger Patrick Harrand, auch das darf man nicht vergessen, das waren nur mal die klingenden Namen auf der österreichischen Seite und dann mit Arthur Sirbe, mit Gregor Arthursson, mit Frank Benham, auch absolute Top-Imports. Ich glaube, bei Frank Benham hast du mir auch in der Vorbereitung auf diese Gesprächsserie erzählt, was dir immer ein Anliegen, seine Penalties zu studieren, damit da auch ja keiner reinflutscht.
Ja, das war etwas, wo wir wieder auf Markus Kerschbaumer zukommen. Er hat ein großer Teil seiner Arbeit war, dass er mich zum ersten Mal vorbereitet hat auf einzelne Spieler. Das heißt, er hat gesagt, okay, Wien hat das Powerplay, da ist der Spieler am Triggerpoint, musst aufpassen, der macht den One-Timer oder der schießt oft verdeckt halb hoch. Und beim Frank Benham, ich meine, der war in seiner Prime damals und irrsinnig.
Der hat eine sehr lange Prime gehabt.
Aber damals war er einfach unfassbar gefährlich, vor allem in so einer starken Mannschaft. Und er hat von überall geschossen und bei seinen Penaltys hat er 2-3 Varianten gehabt, die irrsinnig gefährlich waren und der hat da sehr oft getroffen. Und ich kann mich damals erinnern, Markus hat das extrem gut studiert und hat mir das gesagt, schau, er fährt von da runter, macht den Fake, macht dann den Haken auf seine Vorhand. Und da haben wir einfach sehr, sehr viel und intensiv das Spiel des Frank Benham studiert, dass ich da bei seinen Penalty-Shots als Sieger vom Eis gegangen bin.
Es geht mit einer rundum erneuerten, möchte ich nicht sagen, aber mit einer deutlich verstärkten Villacher Mannschaft in die Saison. Die beginnt auch aus deiner Warte gleich mal mit einem Ausrufezeichen. Nämlich ist es dir gelungen, so lange wie nie zuvor und nie mehr danach in deiner Karriere den Kasten sauber zu halten. Du warst 164 Minuten und 9 Sekunden ohne Gegentor. Hast die Saison mit 2 Shutouts beginnen können. Erst im dritten Spiel gab es ein Gegentor. Das war im Derby. Das war Toni Job, der dir die Bude gemacht hatte. Du kannst dich offenbar sehr, sehr gut an diesen Saisonstart, diesen Saisonauftakt erinnern.
Ja, und zwar sind da ja noch 2 Shutouts, also ich habe eigentlich 4 Shutouts in Folge gehabt, nur das waren 2 Preseason Games. Das heißt, ich habe Preseason mit 2 Shutouts aufgehört und die ersten 2 Spiele ein Shutout gehabt und das dritte Spiel, das Derby, das haben wir, glaube ich, 3-1 verloren. Und der Toni Job hat
3-1 gewonnen.
3-1 gewonnen, natürlich, ist ja Derby gewesen. 3-1 gewonnen und Toni Job hat von hinterm Tor das Tor geschossen. Das heißt, er hat mir auf meinen Hinterteil geschossen und es ist reingegangen. Ich glaube aber, dass es bereits 3-0 gestanden ist und es hat mir wieder nicht, wir haben gewonnen und das war mal das Wichtigste. Aber das kann ich mir erinnern, das war nämlich echt, wo ich mir gedacht habe, na, echt jetzt.
Das Spannende an Meistermannschaften ist ja immer, wie man dann auch Jahre und Jahrzehnte später darauf zurückblickt und gerade diese Meistermannschaft 2005, 2006 ist für viele Villacher Fans natürlich immer noch was ganz Besonderes und gleichzeitig schmerzt es natürlich auch, weil es auf lange Zeit der letzte Titel bleiben sollte. Vielleicht ändert sich das ja dann auch in der laufenden Saison, werde auch nie müde zu betonen, dass es, glaube ich, keine Eishockey-Stadt so gut tun würde, wieder mal einen Titel zu feiern wie Villach. Ich glaube, die sind damit mit Linz gemeinsam meine Städte 1 und 2. Unabhängig davon, wenn man dann auf solche Mannschaften zurückblickt, dann sucht man natürlich als Medienvertreter, wie ich es jetzt bin, auch immer so Punkte, wo sie vielleicht abgezeichnet hat, dass jetzt was Besonderes möglich oder hier hat sich gezeigt, was in dieser Truppe drinnen steckt. Deswegen ist es ja auch immer so schön, von Protagonisten direkt zu hören. Wo war der Punkt oder gab es einen Punkt, wo dir persönlich klar war, mit dieser Mannschaft ist durchaus Großes möglich?
Also ich glaube, dass bereits zu Saisonbeginn jeder gesehen hat, was das für ein Kader ist. Ich glaube, dass allein, dass da Markus Bendtner gekommen ist, war eine ganz eine große Sache. Der hat Erfolg angezogen. Also das war schon die beste Phase in seiner Karriere und der war einfach ein richtig, richtig guter Spieler. Wir haben dann sofort auch gesehen, was der Danny Bousquet macht. Ja, bewusst sage ich nicht, was das für... Er war ein unfitter Spieler, er hat nichts fürs Spiel getan, das darf man ja nicht vergessen, der hat nichts fürs Spiel getan und er hat es in Amerika nicht über die East Coast ausgeschafft, ja. Aber er hat Hände gehabt und den Puck behandelt und einen Torriecher gehabt, wie kein anderer Spieler, gegen den ich je gespielt habe oder mit dem ich je zusammengespielt habe. Und ich habe ja immer wieder mit NHL-Spielern oder ehemaligen NHL-Spielern gespielt, aber das, was der mit seinem Schläger, mit seinen Augen-Schläger-Koordination gemacht hat, das war unfassbar. Und da sieht man teilweise auf YouTube seine 50 Tore, teilweise schießt er von hinterm Tor Tore, das war unfassbar. Und ich glaube, so ein Spieler in einer guten Mannschaft zu haben, mit einem Danny Bousquet als Center, mit einem Daniel Gauthier als Center, das war schon etwas, wo man gesagt haben, okay, es ist schon ein bisschen was möglich heuer.
Es ist eine spannende Saison gewesen, weil es einfach viele lustige, auch absurde Vorkommnisse gab. Wahrscheinlich keines so absurd wie jenes, das sich in der vorletzten Grunddurchgangsrunde zwischen Villach und den Capitals ereignet hatte. Villach schon vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Salzburg sollte den Grunddurchgang in der 7er Liga wohlgemerkt gewinnen. 4 Teams kommen in die Playoffs. Die Capitals, Klagenfurt und der HCI waren in einem Dreikampf um diese 2 Playoff-Plätze. Und dann ereignet sich in Wien eine Partie, die sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben sollte und für die stellvertretend heute noch eine Trainer-Wutrede steht. Greg Holst nominiert, oder machen wir es so, ich zitiere mal den ersten Teil von der Wikipedia. Da hat sich jemand die Mühe gemacht, das wunderbar auch auszuführen, aufzuführen und das Stage-Setten, wie wir es auch schon bezeichnet haben, hilft, glaube ich, auch, um dann dieses Ereignis und die Absurdität des Ganzen dann nochmal Revue passieren zu lassen. Ich zitiere aus Wikipedia. In der vorletzten Runde kam es zu einem besonderen Kuriosum. Das Spiel Vienna Capitals gegen Villach ging ins Penalty-Schießen. Beim Stand von 2:1 für die Wiener trat der falsche Villacher an. Klammer, vermutlich hatte der Linienrichter die falschen Schützen notiert, weswegen der Schiedsrichter den Treffer annullierte und die Wiener zum Sieger erklärte. Da für diesen Fall keine eindeutigen Bestimmungen bestehen und die Lage zusätzlich dadurch verschärft wurde, dass zu diesem Zeitpunkt noch 4 Vereine um die verbleibenden 2 Playoff-Plätze spielten, kam es zu starken Protesten der anderen Vereine. Der VSV war zu diesem Zeitpunkt bereits fix für die Playoffs qualifiziert. Wie erinnerst du dich an dieses Spiel Ende Februar in Wien?
Es war eigentlich ein Spiel, wo wir keinen Druck gehabt haben. Und Villach hat leider Gottes immer, wenn wir keinen Druck gehabt haben, am schlechtesten performt. Wir waren schon fix qualifiziert für die Playoffs und es hat irgendeinen Tumult gegeben am Eis beim Penaltyschießen und wir gehen irgendwie als Verlierer dann vom Eis und das ist alles relativ schnell gegangen und was allen eigentlich immer nur in Erinnerung bleibt, ist dieses unfassbare Interview von Greg Holst, wie er so eine emotionale Wutrede haltet und alle beschimpft und sogar dann Klagenfurt beschimpft, die eigentlich ja gar nichts damit zu tun gehabt haben. Aber das war einfach legendär und wir waren eigentlich, die meisten Spieler waren einfach nur so perplex, was passiert da jetzt? Und es war einfach so eine kuriose Situation. Auch die Tage danach, für uns waren die Playoffs fix und wir haben das dann eigentlich mit viel Humor genommen und schauen uns jedes Mal natürlich immer wieder gern dieses Interview von Greg Holst an.
Muss mich noch berichtigen, zu diesen 3 Teams kämpfen um 2 Playoff-Plätze. Auch Linz war dann letztlich nur 2 Punkte, sprich einen Sieg vom Playoff-Platz entfernt. Also es war tatsächlich ein Vierkampf. Deswegen gibt's auch wunderbare Online-Enzyklopädien wie Wikipedia. Aber was war so der erste Moment, oder wie war das, als du dieses Interview dann auch gesehen hast? Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass du beim Postgame-Interview irgendwo daneben gestanden bist und gleich Mäuschen gespielt hast, aber das wird sich ja dann die nächsten Tage irgendwie auf den Weg in die Kabine gebahnt haben.
Ja, natürlich. Es war ja, glaube ich, ein Fernsehspiel damals. Und ich meine, wir haben ja alle den Greg gekannt und wir haben auch gewusst, er kann in der Kabine ausflippen, er kann richtig emotional losschreien und lustige Sager von sich geben. Aber das hat natürlich schon alles getoppt, vor allem, dass wir dann plötzlich anfangen, über Klagenfurt zu schimpfen. Es war in der Kabine natürlich Gesprächsthema und es war lustig, es war für alle Beteiligten lustig. Vor allem, wir sind ja dann mit dem Bus 2 Tage später oder war es 1 Tag später, 2-3 Tage später wieder nach Wien gefahren. Einmal haben wir sogar umgedreht, sind wieder heimgefahren, weil es wieder eine andere Entscheidung gegeben hat. Und dann fahren wir da raus, gehen auf der Raststation essen. Wir fahren zu am Penaltyschießen nach Wien, das war einfach extrem witzig.
Diesbezüglich weiß auch die Wikipedia, über den weiteren Verlauf bestens Bescheid. Der Verband beschloss nämlich die Neuaustragung des gesamten Penalty-Schießens. Das ist jetzt wieder ein Zitat aus der Wikipedia. Gegen diese Entscheidung erwirkten wiederum die Wiener vor einem Zivilgericht eine einstweilige Verfügung, aufgrund derer die Villacher, die wie von dir beschrieben schon am Weg nach Wien waren, wieder umkehren mussten. Nach neuerlicher Prüfung durch den Verband wurde beschlossen, das Penalty-Schießen beim Stand von 2:1 für Wien weiterzuführen, und zwar in der ursprünglich festgelegten Reihenfolge. Es geht also nach Wien. Es sind tatsächlich auch 1500 Menschen in der Schulzhalle, die sich die paar Penalties potenziell ansehen. Wie absurd war das, für ein Penalty-Schießen einzureiten?
Also ich kann mich erinnern, es war im Bus bereits eine richtige Gaude. Es ist bei uns fast um nichts gegangen. Also wir waren qualifiziert, und ich weiß noch, also wenn die Chance, wenn wir dieses Penalty-Schießen verlieren, dass Klagenfurt nicht in den Playoffs ist, war relativ hoch. Das heißt, wir waren eigentlich relativ gelassen da. Und es war dann so, es war ein sonniger Tag, und wir gehen da in die Halle, und es sind dort Fans und es gibt Sprechchöre, und wir machen dann dieses Aufwärmen. Es war alles ein bisschen surreal, weil du bereitest dich nicht auf eine Partie vor, aber hast trotzdem ein Penalty-Schießen. Und ich kann mich dann erinnern, es sind ein paar Spieler hergekommen, die beim Aufwärmen gesagt haben, ja, machen wir jetzt Penalty-Schießen, trainieren wir das jetzt? Und ich sage, nein, lass mal das so, wie es immer ist. Und ja, es war dann so, der Günter Lanzinger, im Endeffekt war sie, dass der Penker, Jürgen Penker im Tor sehr wohl mit seinem Fanghandsch noch an der Scheibe war, aber es hat für uns so ausgeschaut, als ob der Günter Lanzinger runterfährt und übers Tor schießt. Das hätte dann noch einmal fast ein bisschen besser gepasst. Also es war ein Penalty und die ganze Geschichte war erledigt.
Wird auf ewig eine der kuriosesten, absurdesten, aber auch lustigsten Anekdoten der österreichischen Eishockey-Geschichte bleiben, und eben als Überbleibsel diesen YouTube-Clip, dieses Geschenk eines Interviews von Greg Holtz zu haben, allein das macht das Ganze schon extrem speziell. Jetzt geht's als zweitplatzierter Verein in die Playoffs. Erneut wird nur Halbfinale, Finale gespielt, dafür konsequent Best of Seven. Salzburg entledigt sich seiner Aufgabe relativ rasch gegen die Capitals mit 4:1, und Villach muss, und ich habe das auch mit Markus Peintner besprochen und auch mit Greg Holst schon oft über diese Serie gesprochen, geht durch dieses Stahlbad gegen den HCE. Eine 7er-Serie, bei der viele nicht davon ausgegangen wären, dass sie tatsächlich über 7 Spiele geht. Und das Ganze ein Hin und Her, das so niemand kommen gesehen hatte. Wie wichtig war dieser Erfolg letztlich gegen den HCI im Gesamtwerk des Meistertitels, deines vierten Titels?
Wir haben uns sehr schwer getan, und ich kann mich erinnern, über wie viele Partien ist es gegangen?
7.
Es war in der 6. Partie in Innsbruck so, dass ich ein ganz blödes Tor gekriegt habe. Ich glaube, es war ein Tor vom Alexander Meleza.
Das war das Game-Winning-Goal,
und ich glaube, es war von der roten Linie. Ist kein Vorteil, wenn man so ein Tor kriegt. Aber ich habe das weggesteckt, und wir haben als Team, als Mannschaft die Serie gewonnen. Und ja, ich glaube, dass es wird ja immer wieder diskutiert, ist es ein Vorteil, wenn du viele Spiele spielst oder wenn du eine Serie schnell beenden kannst und die dafür 2-3 Tage ausruhen kannst. Wir waren in einem sehr guten Spielfluss. Wir haben alle 2 Tage gespielt. Müdigkeit spielt in den Playoffs eigentlich nur eine sehr untergeordnete Rolle, und wir haben diese positive Energie, die wir da aus dieser schwierigen Serie mitbekommen haben, einfach mitgenommen ins Finale und das dann noch einmal aufs Eis bringen können.
Dieses Finale ist am 21. März 2006 losgegangen gegen die großen Salzburger, wo man gewusst hat, die haben alles nur Erdenkliche monetär in die Hand genommen oder getan, um ihre Titelchancen gleich zu Beginn der Ära Red Bull auch zu maximieren. Und auf einmal befindet man sich in der Serie gleich mit 2:0 in Front. Wie ging's da mit der 2:0-Führung, wo du auch gewusst hast, aus eigener Erfahrung, die ist gefährlich?
Das ist sehr gefährlich. Vor allem, weil plötzlich alle Fans, alle Medien anfangen, vom Meistertitel zu reden. Und genau das ist das Gefährliche. Es ist ja nichts anderes wie eine Führung und du musst ja noch zwei Spiele gewinnen. Und natürlich ist das eine mentale Geschichte, dass du das ausblendest oder nicht an die heranlässt, aber solche Serien können dann ja auch relativ schnell kippen. Und 2-0 schaut aus wie eine komfortable Führung, aber wenn du die nächste Partie verlierst, steht es plötzlich nur noch 2-1 und das ist eine ganz eine normale, offene Serie. Und das, ich glaube, das ist einfach wieder Erfahrung von einer Mannschaft, Erfahrung von einzelnen Spielern, dass du mit sowas gut umgehst oder sowas wegsteckst und die nicht so beeinflussen lässt.
Es ist dann auch genauso gekommen, dass Salzburg eben aus einem 0-2 Rückstand eine 2-2 Serienausgleich auch herbeigeführt hat. Was war da damals in der Mannschaft los? Was sind da so, wenn du die Abfolge der Serie dir nochmal vor Augen führst, Dinge gewesen, die da auch im Lockerroom besprochen worden sind? Wie hat man es dann auch trotzdem geschafft, auch wenn es sich so klischeehaft anhört, den Blick auf dieses eine Spiel zu richten?
Egal, man versucht natürlich positiv zu sein, das wegzustecken, aber sowas ist ja passiert. Das ganz ausblenden kann man das nicht. Das heißt, du bist vorne, die Serie hast du in der Hand mit 2-0, komfortabel alles und plötzlich steht es 2-2 und alles ist wieder offen und die Energie, dieses Momentum, diese Energie ist eigentlich auf der anderen Seite, ist eigentlich beim Team, das gerade aufgeholt hat. Und du musst als Mannschaft, du musst das versuchen wegzustecken, du musst eigentlich wieder bei Null beginnen. Und ich als Tormann, du kannst eigentlich, es ist so einfach, wie das klingt, aber du kannst eigentlich nur den nächsten Wechsel, das nächste Drittel anschauen und die irgendwie schauen, dass diese Energie wieder zurückkommt. Wenn es ein Heimspiel ist, sind es die Fans, die das unter Umständen mit beeinflussen können. Oder es ist irgendwas, was passiert am Eis. Es sind Spieler, die in der Kabine aufstehen. Und ja, es sind einfach ganz viele Kleinigkeiten, die dann eigentlich entscheiden, ob du einen Erfolg oder einen Misserfolg haben wirst.
Wie wichtig war es, dass dieses Spiel 5, das dann letztlich auch den Ausschlag in Richtung nicht nur Break, sondern auch Matchbook für Villach gegeben hat, dass dieses Spiel 5 in Salzburg war?
Wir haben uns immer leichter getan, gegen starke Mannschaften auswärts zu spielen. Es war der haushohe Favorit, hat das Heimspiel, kann die Serienführung herstellen, also Salzburg. Aber wir haben ja einen super Kader gehabt und das ist ja ein Highscoring-Game gewesen. Also wir haben 7-2 oder wie war
6-2.
Das? 6-2 gewonnen. Und wir haben schon Markus Beindner oder Herbie Humberger fällt mir in der Partie ein. Der Herbie hat etwas gemacht, was eigentlich unfassbar ist. Der hat das entscheidende 6. Spiel ja nicht mitgespielt. Der hat dann einen Schien- und Wadenbeinbruch gehabt. Und hat sich diesen Bruch zugezogen im letzten Drittel in Salzburg. Und er hat unfassbar die Partie zu Ende gespielt. Er hat noch 4 Wechsel gehabt. Das kann man sich nicht vorstellen. Er hat gesagt, ja, er hat schon Schmerzen gehabt, aber du spürst da einfach drüber. Und wenn ich jetzt darüber rede, ich kriege Gänsehaut. Aber was da in einer Mannschaft passiert, in so einem Spiel, was da für Emotionen vorhanden sind oder was da für Adrenalin ausgeschüttet wird, das kann man sich nicht vorstellen. Aber das macht sowas eben aus, dass du als Team diesen Erfolg holst und ein paar Spieler in der Mannschaft hast, die den Unterschied ausmachen. Und der Herbie war so ein Spieler.
Jetzt hast du 3 Titel in Serie geholt. Einen als Starter. 2 Finals aufeinanderfolgend verloren. Die Seuchensaison gehabt. Jetzt hat man den Matchpuck. Wie geht man mit diesem Erfolg und dann diesen Ernüchterungen in dieses potenziell entscheidende Spiel rein, um sich endlich auch wieder die Krone aufzusetzen und dann letztlich auch diesen sagenumwobenen vierten Titel zu holen. Was sind deine Erinnerungen an den 2. April 2006?
Also ich habe schon gesagt, ich habe in der Vorbereitung zu dieser Saison und in dieser Saison alles diesem Eishockey untergeordnet. Ich habe mehr an Eishockey gedacht und mehr trainiert, auch off the ice, als jemals zuvor. Und es gibt sicher viele Spieler, die das immer belächelt haben, was ich off ice gemacht habe, aber ich habe wahrscheinlich mehr getan, als viele wissen. Und diese Playoffs, ich habe mit ganz wenig mit meinen Freunden gemacht. Ich habe nur geschlafen, essen, trainiert und Spiele gespielt und ich habe in dieser Finalserie nichts anderes getan als an Eishockey gedacht. Ich habe, meine Familie hat sowieso gewusst, die haben mich nicht mehr auf Eishockey angeredet. Das war, wenn ich zu meiner Familie gegangen bin, ist über alles geredet worden, aber nicht über Eishockey. Und du bist da in einer Finalserie so in einer, also ich war so in einem Tunnel und habe nur das nächste Spiel vor mir gehabt. Und auch vor diesem letzten Spiel, du denkst nicht nach, okay, was ist, wenn ich gewinne, und du malst da das nicht aus, wenn du verlierst. Du denkst nur an das nächste Mal, wo du in die Eishalle gehst, wie du dich vorbereitest, an den ersten Wechsel, an den zweiten Wechsel und Schritt für Schritt.
Wir haben vor über 4 Stunden beim 4-teiligen Spezial über den 4-fachen österreichischen Meister begonnen, über auch diese 4 Titel zu sprechen. Und der erste Wortspender war Greg Holz, der erzählt hat, wie lustig du das sein kannst und wie lange er das nicht gewusst hat. Greg Holz soll an dieser Stelle auch der letzte Wortspender dieser Spezialserie bei Winter Day Hockey O'Clock sein. Er mit einer ganz persönlichen Erinnerung an die Meistersaison und auch das, was sich nach nicht dem Abpfiff, sondern dem Overtime Game-Winning Go von Danny Bousquet ereignet hat. Wir hören kurz rein.
Gerd Peraska, after making the finals twice, Felak did not re-sign me. So I was back in Innsbruck and the team was struggling. And BJ McDonald, a guy I knew pretty well because I played with BJ, he was coaching. And I know they were looking for a new goalie. And I just couldn't quite understand, after seeing Gerd Peraska for 2 years, why would they need a new goalie? Anyway, things were pretty rocky in Felak. They're struggling. They're at the bottom of the league. I get a call back to come back at Christmas. Now, Gerd Peraska told me this story last year when we did our live podcast. So I had kind of forgotten exactly how it was when I first saw Gerd when I came back. And he told me the story. He can maybe tell you better. But I knew this guy could play. So anyway, we get going. Peraska gets back, played great. We did have Devis and Karis Bombers. We had 3 goalies. But Peraska got his game going again and actually played great down the stretch and got us into the playoffs. So let's just move ahead here now to 2005-2006. A special, special year. And a moment I will never forget as long as I live. So we get into the finals. Gerd Peraska is leading the way. He played 41 games in 05-06, 2.31 goals against, 93.2 save percentage. Anyway, as you know what happened, we get into the finals and we lost a couple games. And every time Gerd Peraska would lose a game in the playoffs, he would come back with the next game and play great. And he also did this in the finals in 05-06. So anyway, we win the championship. Bousquet scores in overtime. A moment I'll never forget. A moment the fans and Felak will never forget. So I jump on the ice. All the players go to Bousquet. I go down to Gerd Peraska. Karis Bomber was there too. They were both on their knees. I said, Kershi, just give me a sec. I get down and I hug Gerd Peraska and he said something to me I will never forget. It put tears in my eyes. He said, Coach, thank you for believing in me. Well, Gerd Peraska, I'm going to say to you, thank you for being such a great guy, a great teammate, and a great goalie. thank you very much for a special, special moment in my hockey career.
Das ist schon sehr, sehr emotional, wenn man das anhört, weil das war für mich der absolut emotionalste und schwierigste Titel. Und ich habe mit dem Greg Holst, wir haben es auch angesprochen, immer wieder mal kleine Reibereien gehabt. Und ich habe das erst zum Ende meiner Karriere oder in diesem Meisterjahr, im Jahr davor, gemerkt, was es ausmacht, wenn ein Trainer an dich glaubt und wenn er dir Vertrauen schenkt, was du als Spieler leisten kannst, wenn du weißt, dass der Trainer oder auch der Mannschaft hinter dir steht. Und wenn man jetzt so zurückdenkt, es war nicht immer leicht, aber ein Trainer wie Greg Holst hat definitiv meine Karriere sehr, sehr stark beeinflusst, vorangetrieben. Und er war durch sein Vertrauen, das er mir geschenkt hat, hat er mich besser gemacht und hat mir das ermöglicht, dass ich da einen zweiten Titel in Villach feiern habe dürfen.
Dieses Eat, Sleep, Hockey, Repeat, das du in dieser Postseason so wahrscheinlich intensiv gelebt hast wie in wenig anderen. Diese Phase, in der du dem Eishockeysport alles untergeordnet hast, in der du in diesem Tunnel warst, wo nichts anderes gezählt hat, als letztlich mit einem Sieg vom Eis zu gehen. Wie fühlt es sich an, wenn dieses Weight of the World auf einmal von einem abfällt? Bousquet macht den entscheidenden Treffer. Was ging währenddessen und unmittelbar danach in dir vor?
Ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin eigentlich zusammengebrochen. Ich weiß, dass andere Spieler in einer Jubeltraube waren und gefeiert haben und gesprungen sind. Ich bin zusammengebrochen, mir sind die Tränen aber geschossen. Es ist so viel Druck und Last von mir weggegangen. Das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Es war das die ganzen zwei Jahre, dieses schwierige Jahr, Vormeisterjahr und dieses Meisterjahr, waren so intensiv mental anstrengend und haben so viel genommen von meiner Kraft, dass ich eigentlich zusammengebrochen bin. Mir sind die Tränen runtergekommen, aber in Bächen. Ich habe geblärt wie ein kleines Kind und ich weiß, dass der Kersche gekommen ist und mich umarmt hat. Patrick Macher ist gekommen und dann ist eben der Greg Holst gekommen. Und ich habe da einfach das gesagt, was mir am Herzen gelegen ist. Danke, dass du an mich geglaubt hast, Trainer. Und nicht mehr. Und das waren einfach die Worte, die alles gesagt haben. Ein Trainer hat an mich geglaubt.
Diese rohen Emotionen, die der Sport an sich und dann der Eishockeysport im Speziellen dann auch befördern kann, das immer wieder auch extrem spannend zu hören. Es war dann damit vollbracht, der vierte und der finale Titel deiner Karriere, der eingeheimst werden konnte. Und weil wir uns bei den bisherigen dreien nie so wirklich über Feierlichkeiten und die Phase auch danach unterhalten haben, wie lang war Villach im Bann dieses Titels? Und an wie viel kannst du dich noch erinnern?
Also ich kann mich daran erinnern, wie laut es in der Kabine zugegangen ist, wie viel Menschen in der Kabine waren. Es waren meine Mama und meine Schwester in der Kabine. Es waren extrem viel Leute unten vom Bürgermeister angefangen, über Fans, über alle Leute, die mitgearbeitet haben. Es war laut, es war einfach ausgelassen. Und ich meine, wenn ich jetzt die Fotos von der Zeit damals anschaue, ich meine, ich schaue richtig fertig aus. Also und ich weiß ja noch, danach sind wir in die Box gegangen, also in das Restaurant bei der Eishalle. Und an diesem Abend nach dem Titel oder diese Nacht, ich war sehr ruhig eigentlich und unfassbar müde. Und Natürlich hat es dann, ich meine, es ist ein Hockey-Town, vielleicht ein paar Tage später, es ist natürlich durchgefeiert worden, eine Woche, aber ein paar Tage später hat es dieses unglaubliche Fest am Rathausplatz gegeben. Bürgermeister war da, alle Fans waren da. Es ist eine ausgelassene Stimmung und in einer Hockey-Town ist das schon noch einmal ein ganz ein besonderes Erlebnis.
Damit sind wir am Ende einer Reise angekommen, einer Karriere, die, so haben wir in Teil 1 rausgefunden, passiert ist, wo viele Dinge passen mussten, wo das eine dann zum anderen geführt hat, wo viele Personen auch daran beteiligt waren. Und damit haben wir in 4 Folgen 4 Titel des vierfachen österreichischen Meisters in über 4,5 Stunden tatsächlich auch seziert und einmal mehr Revue passieren lassen. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Und das Schlusswort dieser Serie gebührt natürlich dem vierfachen österreichischen Meister.
Martin, vielen, vielen Dank, dass du mir eingeladen hast. Ich schätze das sehr, weil ich werde mir das in vielen, vielen Jahren noch sehr, sehr gerne anhören.
Win today, Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit Lippen drin statt nur der Ball. Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsvoll. Leistung, ein Double Leistung.
Die Karriererückschau vom vierfachen österreichischen Meister Gerd Prohaska wurde präsentiert von Russinov Immobilien. Du überlegst, eine Immobilie zu verkaufen? Ein Anruf reicht und du wirst bei Russinov Immobilien bestens beraten. Magister Theodor Russinov und sein Team kümmern sich um deine Immobilie, als ob es ihre eigene wäre. Russinov Immobilien. Immobilienverkauf mit Mehrwertgarantie. Alle Infos unter www.russinov.at.